Ich fange mal an mit ein bisschen Ablesen, weil ich die Sachen mir nicht alle so gemerkt habe. Und ich sage auch gleich dazu, ist das, was ich zusammengestellt habe, stammt aus dem Buch Mythos der Steine im Verlag Neue Erde von Andreas Gur und Jörg Nagler. Denn wenn man schon sowas zusammenstellt, muss man wenigstens dazu sagen, wo es herkommt, dass ich nicht der Urheber dieser zusammengestellten Geschichte der Steine bin. In diesem Buch habe ich interessante Sachen gefunden, nämlich, dass 3000 Jahre vor Christus eben dieser Steinekreis von Karnak schon entstanden ist und dass man bis heute nicht herausgefunden hat, wie die diese großen, schweren Steine überhaupt aufgestellt haben. Ja, dass man nicht weiß, wie sind die Steine in diese Position gekommen, mit welcher Kraft, die sind eben durch nichts zu heben. Aber die ältesten Kultstätten aus Stein sind gefunden worden, Reste 150.000 vor Christus, so meine eigene Zahl mal lesen. Der Stein galt früher immer als Sitz des Göttlichen, das ist das, was du dann im Tessin auch merkst, wenn du da sitzt und wenn man sich da mal in der Natur drauf einlässt. Der allererste durchbohrte Stein, der offensichtlich dann eben als Schmuckstein benutzt wurde, war in der Steinzeit ein Karneol mit einem eindeutig angebohrten Loch. Früher wurden erstmal Steine als Schmuck und als Schutzamulette benutzt. Also die Steinheilkunde ist praktisch neuer. Aber für Schutzamulette und auch für sogenannte Rollsiegel wurden die benutzt, indem man zum Beispiel Vorratskammern oder bestimmte Räume in Tempeln abgeschlossen hat. Und man hat irgendwie das Gefühl gehabt, je wertvoller der Stein ist und je mehr Steine das, umso weniger kann das Siegel aufgebrochen werden. Die Steine wurden dann in irgendwelches Wachs gedrückt und wurden dann praktisch an die Tür geklemmt und es konnte dann nur der Befähigte und der die Erlaubnis hatte öffnen. Nur Priester, Könige und Götterstatuen durften mit Steinen geschmückt werden. Kurzum, wenn wir uns jetzt mit Steinen schmücken, sind wir das eben, Priester, Könige oder Statuen, je nachdem, wie dieser Schmuck dann ausfällt. Und weil Edelsteine früher mit Unsterblichkeit gleichgesetzt wurden, das ist natürlich klar. Ich weiß ja nicht, wer von euch in Flühlen war. Wart ihr da? Es ist so, so unglaublich, dieser Fund. Geht auf jeden Fall hin, ist ja nicht so weit von hier. Ich war schon dreimal da und Flühlen. Flühle, bitteschön. Guck mal, kaum sage ich es zu Deutsch, versteht mich keiner. Flühle. Das ist am Vierwaldstätter See und mitten im Ort in einer Kirche ist der Fund von zwei Schweizer Strählern, zwei interessante Männer, die so ganz bestimmter Typ sind, weil sie den ganzen Sommer über 10 Jahre in so einer Art Höhle gewohnt haben und dann sich da immer reingebuddelt haben. Also muss man schon eine große Liebe zu Steinen haben. Und der eine erzählt in dem Film, wie die überhaupt drauf gekommen sind, da zu suchen. Er macht wohl eine Wanderung, sitzt da so am Wegrand und mit seiner Vespa verzehrt sein Brot und ist so am Gletscherrand und auf einmal blinkt was. Und da muss die Sonne so drauf geschienen haben, dass aus dem Stein, aus dem Gletschergestein ein Bergkristall rausgeguckt hat und ihm zugewunken hat. Und da wusste er, wo einer ist, müssen mehr sein. Und dann haben die erstmal einen kleineren Fund gemacht und dann haben die aber nicht aufgegeben. Dann haben die also so wunderschöne, so große Bergkristalle und Rauchquarze daraus geholt. Die sind da jetzt alle ausgestellt. Als ich das erste Mal da war, war ich ja nicht vorbereitet. Wer weiß das schon, wie groß die wirklich sind, wie schön die sind. Ich habe so Herzrasen bekommen von dieser Energie, dass ich schnell aus dem Raum wieder raus musste. Mich erstmal ein bisschen sammeln, mich konzentrieren. Und ich hatte erst beim dritten Mal das Glück, dass ich mal ganz alleine da war, so gegen Abend. Und dann lief auch der Film nicht mehr, dann wurde es ein bisschen leiser. Und dann habe ich mit den Steinen gesprochen. Also eigentlich haben die mit mir gesprochen, die haben ja mehr zu sagen als ich. Und habe da ganz interessante Sachen erfahren. Und dieses Sprechen mit Steinen, das mache ich ja zu Hause auch. Und man kann ja mit allem sprechen, was die Natur hergibt. Und die wichtigste Frage, die ich an den Bergkristall hatte, war eigentlich, wieso wird er als Erdenhüter und als Gedächtnis der Erde bezeichnet? Und die Antwort war, das hätte mit den Menschen nichts zu tun, das würden die da nur reindenken. Es hätte zu tun mit dem Gedächtnis der Erde selbst. also die Erde als Erdkörper. Und dass da sozusagen die ganze Entstehung der Erde gespeichert ist in diesen Kristallen. Ich finde die Antwort irgendwie ganz gut. Ich habe auch noch ein paar andere Fragen gestellt, aber ich sage mal so zusammengefasst, das Wichtigste, was ich noch erfahren habe, war, dass egal wie klein ein Splitter Bergkristall ist, haben alle die gleiche Heilwirkung. Der kann groß sein, klein sein. Die Energie ist wohl größer, aber nicht die Heilwirkung. Weil in diesem Gedächtnis dieses Steines ist in dem kleinsten Splitter, egal ob ihr den von Brasilien oder von sonst wo herholt, ist die gleiche Information drin. Dann habe ich noch gefragt, wie man denn den Bergkristall reinigen könnte. Und dann hat er zu mir gesagt, sie wären die Reinigung. Und dann habe ich das aber später auch erst gelesen, dass man Bergkristalle zu anderen Steinen dazustellen kann und dass der Bergkristall andere Steine reinigt. Wusste ich aber nicht. Ich Dummerchen. Und da ja alle gleich sind, jetzt kommt wirklich was Lustiges, also ich erzähle es jetzt mal euch, naja. Dann bin ich von dem einen Großen, mit dem ich so lange gesprochen habe, zu einem anderen und habe dann gedacht, mal sehen, was der sagt und habe dem nochmal eine gleiche Frage gestellt. Dann sagt er zu mir, das hast du mich doch eben gefragt. Und ich habe gedacht, Mann, erwischt. Jetzt habe ich für einen Moment wieder vergessen, dass das ja alles einer ist. Und da habe ich den schon wieder wie zwei behandelt. Naja, das war jetzt mal meine persönliche Erfahrung. Und ja, genau. Jetzt bin ich da drauf gekommen. Ach so, dass die Edelsteine mit Unsterblichkeit gleichgesetzt sind. Und wenn man in diesen Raum kommt, fühlt man das. Da steht auch groß drüber, bitte Ruhe, diese Steine waren 14 Millionen Jahre unter der Erde. Und die brauchen ihre Ruhe. Und diese beiden Strähler, wenn die so Steine rausholen, dann ziehen die die und so. Der eine ist ganz niedlich, dann umarmt er den und streichelt den und küsst den Stein. So, damit der sich nicht so erschreckt, wenn er rauskommt ans Licht, dann machen die das ganz langsam, also ganz lieb. Und die haben wohl auch irgendwo so einen Kristallkeller, wo man Steine auch kaufen kann. Also da war ich jetzt noch nicht, aber werde ich irgendwann mal machen. Also, wenn ihr mal einen schönen Ausflug machen wollt, macht es. Es ist noch das ganze Jahr über, bis Ende des Jahres noch. Und geht nicht an Samstag oder Sonntag, weil es da sehr voll ist, auch mit Kindern und so, sondern geht lieber unter der Woche. Und entweder früh morgens oder dann so 17 Uhr, 18 Uhr schließen die, weil tagsüber ist dann oft laut und die Kinder schreien halt doch rum und dann kann man natürlich nicht so gut hören, was die sagen. Mitten im Dorf. Ja, in der Kirche. Ja, das kann man, wenn man so am See entlang fährt, in der Dorfmitte, steht auch ein großes Schild dran, kann man gar nicht vorbeifahren. Ist ein Parkplatz daneben, gar kein Problem, findet man sofort.
Aber das ist nur vorübergehend. Also jetzt
ja, noch dieses Jahr. Mhm. Dann gehen die Steine wohl auf Reise. Gut, den Hämatiten hat man für den Exorzismus benutzt, schon im 2. Jahrtausend vor Christus. Das heißt, dass man diesem Stein so viel Kraft gegeben hat, dass er den Teufel austreiben konnte. Und wenn der Stein, ein Stein einen Teufel austreiben kann, der wird ja doch mal mit ein bisschen Knieschmerz oder Hüftschmerz fertig, oder? Wenn er das kann. Auch in Israel hatten die Steine eine sehr kultische Bedeutung. Diese berühmten 12 Edelsteine auf dem Brustschmuck der hohen Priester, es waren jetzt nicht diese 12, das waren andere, steht auch in dem Buch drin, ich habe es jetzt extra nicht rausgeschrieben, weil ich wollte es nicht durcheinander bringen. Die wurden aber auch so angeordnet, dass sie 12 Prinzipien darstellen, damit der hohe Priester komplett ist, damit er alle Prinzipien dieser Erde praktisch in sich vereint. Man hat die Edelsteine für ein Orakel benutzt, also so wie man früher vielleicht so dieses Knochenorakel gemacht hat, dass man die Knochen wirft und guckt, wie die liegen, oder die Eingeweide schau, wenn man so den Bauch vom Tier aufgeschnitten hat, geguckt hat, wie die Eingeweide rauspurzeln, hat man auch die Edelsteine auf eine vorgemaltes Feld geworfen und je nachdem, welcher Stein auf welches Feld gefallen ist, das ist so die Vorastrologie auf dem Boden gewesen, hat man dann Fragen stellen können und je nachdem, wie die Steine gefallen sind, hat man Antworten bekommen. In diesem Edelstein-Orakel hieß es, dass die Steine den göttlichen Willen besser kennen als der Mensch und dem man ihn wirft, sagt Gott durch die Steine, was sein Wille ist. Ist doch auch schön, ne? In Griechenland schon sprach man von der Zauberkraft der Steine. Da war ist zum ersten Mal das Wort Zauber aufgetreten, von der Magie. In Rom hieß es, die Kraft entfaltet sich besonders bei einem Menschen, wenn der fastet und sich vorher reinigt und mit dem Stein spricht. So alt ist das schon. Ihr müsst nicht denken, dass es, weil diese Steine jetzt heute in den ganzen ESO-Läden rumlegen, es hätte irgendwas damit zu tun, dass es jetzt so eine ESO-Welle ist. Das ist wirklich ein altes Traditionswissen, das überliefert wird und das in allen Kulturen entstanden ist. Also nicht erst Hildegard von Bingen, sondern die Kraft der Steine und auch wie man mit ihnen umzugehen hat, ist schon sehr alt. Erstmals wurden Steine pulverisiert und zu Salben und Heilgetränken verarbeitet, eben auch in Griechenland, die ja immer sehr voraus waren mit der Heilkunde. Und wenn man jetzt einen Stein pulverisiert hat, heute sagt man, man kann ihn auch einfach in Wasser legen über Nacht und das Wasser trinken, dann wurde durch eine Inschrift die Wirkung erhöht. Man hat eingraviert in den Edelstein, um was es ging, wenn es jetzt zum Beispiel um Schutz oder um Heilung ging, hat man einfach nochmal das Wort Heilung oder Schutz reingraviert und hat dann danach den Stein entweder zu einer Salbe oder zu einem Pulver oder auch zu einem Getränk verarbeitet. Macht auch Sinn, oder? Dass man vorher erstmal die Botschaft weitergibt und dass man dem Stein auch sagt, was man möchte. Könnt ihr jetzt auch machen, ritzt mal schön an euren Bergkristallen rum. In Ägypten sah man die Edelsteine als eine Beziehung des Menschen zu den Sternen und zu der Sonne. In dem Glanz der Edelsteine sah man das Licht der Sterne strahlen. Also ist natürlich schon für die Astrologie eine schöne Basis. Abraham erhält im jüdischen Talmud von Gott einen Edelstein, mit dem er Kranke heilen konnte. Also auch im Talmud gibt es den Hinweis, dass der Edelstein schon so in dieser Form genutzt wurde, wie wir es jetzt auch nutzen. Aber wirklich beschäftigt hat sich im Mittelalter die Hildegard von Bingen mit den Steinen. Sie hatte natürlich keine so eine wissenschaftliche Basis, sich so zu wissen, wann und wodurch die Steine entstehen. Und wenn man die Bücher liest, ist es manchmal so ein bisschen lustig, weil da steht dann drin, die Steine aus Feuer am Morgen und aus dem und dem. Ich glaube, symbolisch hat sie recht. Also sie hat das intuitiv symbolisch erfasst und diese Heilsteinwirkung der Steine, wie sie sie beschrieben hat, die hat sich bestätigt. In den letzten 20 Jahren hat man genau damit sehr viel geforscht und hat die Steine auch so angewandt, aber natürlich ist die Entstehung heute wissenschaftlich anders belegt. Also sie hat dann das Sonnenlicht und glühende Berge und all sowas damit reingebracht und diese Entstehung der Steine auch in eine sehr kurze Zeit reingegeben. Als würde die Sonne auf irgendeinen Berg scheinen und dann spuckt der so einen Stein aus oder so. Ich finde es noch viel interessanter zu wissen, wie viele Jahrmillionen solche Steine brauchen. Und ganz schön finde ich das zum Beispiel. Hi, hallo. Hallo, schön, dass du kommst. Kein Problem, setz dich einfach. Wenn zum Beispiel Steine wie Bergkristalle ihr Wachstum mal unterbrechen, dann ist es ganz schön, also man sieht dann, also mal kurz so unterbrechen für so ein paar Millionchen Jahre, ja, und dann wächst der weiter und das sind die sogenannten Phantomsteine, die haben dann in der Mitte so eine kleine durchsichtige Pyramide drin. Und das sind natürlich ganz besondere Steine, die auch für das menschliche Wachstum unterstützend wirken. Wenn man dies in so klein kauft, sind die gar nicht so teuer, aber ein großer Phantomquarz ist natürlich... Hallo, ein Vermögen, aber egal, irgendwann kommt einer zu mir. Und man sieht natürlich auch die Art des Wachstums an den Steinen, auch in welchem Zeitalter die gewachsen sind. Und das sind eben genau die Dinge, die nur die Steinheilkundler wissen. Und ich finde es immer sehr schön zuzuhören, wenn die Heike Kiefer, die das mit mir ausgearbeitet hat, wenn die das erzählt, aber das geht so, sagen wir mal, von den ganzen Worten her, geht bei mir hier rein, da raus. Und selbst wenn ich es in so einem Buch lese, habe ich das nachher wieder vergessen. Das ist ja wirklich ein Riesengebiet, ja, diese Zuordnung. Aber wie schön, das brauchen wir nicht. In der Zeit, als Hildegard von Bingen das alles aufgeschrieben hat, hat sich natürlich ihre Religiosität da sehr mit eingemischt. Und sie hat es also sehr unter die Heilwirkung verbunden mit Gott und mit der Religion und mit Demut und mit Hingabe und mit Reinigung. Und doch ist es nicht falsch. Sehr, sehr viele Autoren des Mittelalters nutzen die 12 Steine. Sie nennen das denn die 12 Edelsteine der Apokalypse. Und jeder Stein hat eine Qualität, die dazu gehört. Und dann haben die das vor allen Dingen immer nach der Farbe ausgesucht. Zum Beispiel der Jaspis deutet auf das Grün des Glaubens hin, was immer das Grünen des Glaubens ist. Das hat wahrscheinlich was mit Frühling und mit dem Werden des Glaubens zu tun. Oder der Chalcedon auf die Flamme der Liebe zu Gott. Also das heißt, sie haben jede Farbe des Steins auf den Prozess des Gläubigen in seiner Entwicklung bis hin zur Erleuchtung genommen. Man hat sowieso sehr, sehr, sehr viel mit Farbe gearbeitet und auch alle alten astrologischen Zuordnungen, die jetzt auch immer wieder so weitergegeben werden. Das ist ein bisschen so wie mit den Astrologiebüchern. Man lernt ja nicht nur von Klienten, sondern man lernt ja als Astrologe auch aus Büchern. Dann vergisst man, dass man das eigentlich mal gelesen hat und dann wird es wieder ins nächste Buch rein verbraten quasi und dann wird es wieder rein verbraten und eigentlich irgendwann überprüft es gar keiner mehr. Und man sollte eigentlich ein Astrologiebuch schreiben, nur wenn man ein Thema mindestens 10 Jahre erforscht hat. Alles andere ist viel zu viel Zeug, viel zu viel gedankliche Verknüpfungen von etwas. Und man muss wirklich hinschauen, ist es wirklich so. Deshalb gibt es ja auch nicht so viele gute Bücher. So ähnlich hat man es damals auch gemacht. Im 11. Jahrhundert entstanden die ersten Steinebücher, die heißen Lapidarien, komischerweise. Und da ging es immer wieder um die magischen Kräfte und immer wieder um die Farben, was die Rot und Blut natürlich und Smaragd war dann für die Augenleiden, weil wir alle so blaue Augen haben oder so grüne. Und das wurde dann auch wieder so weitergegeben und der nächste Autor hat es dann noch ein bisschen wieder ausgedehnt. Also man muss dann auch bei Büchern mit astrologischen Zuordnungen, wenn man die sich mal alle nebeneinander legen würde, würde man sehen, sie haben ein paar Dinge gleich und manche sind ganz anders, wo immer sie dann herkommen. Aber sie sind vorwiegend von der Farbe abhängig. Wenn ich jetzt alle roten Steine dem Mars zuordne und alle blässlichen Steine dem Neptun, dann, wenn man dann Steinheilkundler ist, dann weiß man, dass die ja alle eine andere Heilwirkung haben. Und die heilen eben nicht alle den Neptun, nur weil sie blau sind. Und die heilen auch nicht den Mars, nur weil sie rot sind. Ich sage nicht, dass diese Zuordnungen falsch sind, davon verstehe ich zu wenig. Ich sage nur, es sind zu viele, die praktisch in ein Prinzip reingequetscht werden. Und wenn überhaupt, dann verkörpern sie das Prinzip. Aber wenn etwas das Prinzip verkörpert, heißt es noch lange nicht, dass es das Prinzip heilt. Ja, es verkörpert es einfach. Das heißt, wenn es um die Farbe ginge, könntet ihr ja auch einen Löffel roten Sand essen, würde dann auch helfen, wenn das Rot den Mars heilen würde. Jetzt finde ich es dann noch ganz interessant, es ging dann weiter. Der Begründer der neueren Mineralogie ist ein Georgius Agricola, 1490 bis 1555. Und er hat jetzt wirklich an der Entstehung und Erscheinungsform gearbeitet und was diese Entstehungsgeschichte und die Erscheinungsform eines Steines auch für eine Auswirkung haben. Und es ist klar, wann ein Stein und wie er entstanden ist und wie er gewachsen ist und welchen Umständen und welche Inhalte er hat, welche Mineralien drin sind, das hat ja alles eine Ausstrahlung, hat ja alles eine Wirkung. Dann kam Paracelsus, ein Zeitgenosse von dem Georgius Agricola, der sieht Mensch und Mineralien ganz zusammengehörig in einer Welt, die er als ein durch Gott geordnetes Gesamtwerk begreift. Also er sieht, dass die Struktur eines Minerals eine Ordnung beinhaltet, die denn eine kosmische Ordnung ist und dass es eine Entsprechung zu dem Menschen geben muss, der eben auch in diese Ordnung hinein sich entwickeln soll. Also denke ich auch ein bisschen an die Quantenheilung. Das heißt, es gibt ja wie so eine Matrix und jeder Stein hat auch so eine Matrix und deshalb muss es auch eine Entsprechung geben zwischen der Ordnung der Menschen und der kosmischen Ordnung. Noch schöner finde ich den Ausspruch von Rudolf Steiner. Er sieht die Edelsteine als Sinnesorgane höherer geistiger Wesen, die im Moment in der Zeit gerade keinen physischen Körper haben. Und der hat ja ganz, ganz, ganz viel mit Edelsteinen gearbeitet. Überlegt mal, was das für eine Sichtweise ist. Wenn ein Edelstein ein Sinnesorgan eines höheren geistigen Wesens ist, ich finde das vom Bild her auch für unsere Arbeit das Schönste. Das ist so ein schönes Bild zu wissen, dass ich mir über meine Sinnesorgane den die Sinnesorgane einer höheren Energie zuführe und mich mit ihr verbinde, ob ich mit dem Stein meditiere, ob ich ihn mir auflege. Also ich habe so Steine, mit denen ich gerne mal schlafe. Manchmal nehme ich den Stein abends in die Hand, dann war ich morgens auch immer noch da, manchmal verschwindet er auch. Je nachdem, was ich so für ein Gefühl habe, welcher Stein mich jetzt dann mal beruhigen soll oder was auch immer. Träume vertiefen, Träume erinnerbar machen. Und das ist ja eine Verbindung, den muss ich nicht unbedingt vorher ins Wasser tun und trinken oder auflegen oder so, sondern das reicht, wenn ich den eine Zeit lang halte. Und ihr könnt euch natürlich auch mit dem Stein so verbinden, dass ihr mit ihm sprecht. Also auch mit kleinen kann man sprechen, die hört man genauso wie die großen, nur da fällt es einem vielleicht nicht so auf. Und da finde ich, man spricht mit etwas Großem. Und die Mineralien, diese wunderschönen Mineralien, die haben eine ganz große magische Ausstrahlung und die haben eine ganz starke raumbesetzende Energie. Weil sie das haben, müssen sie auch gereinigt werden. Deshalb sage ich es gleich an dieser Stelle. Wenn ihr euch Steine kauft oder auch wenn ihr sie länger zu Hause habt, erstmal reinigen. Reinigen geht. Ganz lange unter fließendes Wasser, alle außer Pyrit, sage ich aber dann noch, in die Sonne legen, in den Vollmond legen. Aber es gibt auch welche, die darf man nicht zu lange in die Sonne legen, dann werden sie blass. Zum Beispiel den Amethyst nicht so lange in die Sonne tun. Rosenquarz darf man wieder. Aber ihr könnt sie auch alle räuchern. Entweder ihr macht euch eine spezielle Rauchmischung, die extra zum Steinereinigen da ist, oder ihr nehmt weißen Wüstensalbei, der noch ein bisschen besser reinigt als der Salbei aus dem Garten oder der Salbeitee aus der Apotheke. Und dann könnt ihr den in eine Schale anzünden und könnt den Stein drüber halten und dann entweder den Stein oder die Schale schwenken. Und dann reinigt der Stein auch. Oder eben einen großen Bergkristall zu den anderen Steinen dazustellen und dann reinigt er die von alleine. Also nicht jetzt einfach einen Stein aus dem Geschäft nehmen. Ihr wisst nicht auch, weil der Stein ist ja nicht nur ein Geber an Energie, er nimmt auch was auf. Und ganz besonders, wenn viele den vielleicht in der Hand hatten oder so, dann ist die Kraft des Steines nicht mehr so rein. Und dann würde ich ihn erstmal ein bisschen liegen lassen und ein bisschen die Sonne gucken lassen. Auch die kleinen Steinmännchen, mit denen ich die Steinaufstellungen mache auf dem Tisch, die müssen manchmal den ganzen Tag in die Sonne. Dann schnappe ich mir die alle und sage, ihr kommt jetzt mit in Urlaub nach Greppen. Ihr dürft jetzt im Sonnenschein stehen, dann stelle ich die alle da oben auf den Tisch und dann dürfen die dann erstmal da stehen. Dann dürfen die, ach nee, ganz ohne Sonnencreme, die dürfen einfach wieder in die Sonne. Die haben das auch gerne. Ich habe sie auch mal mitgenommen ins Tessin, habe sie mal in den Fluss gelegt, so haben sie auch gerne. Wichtig ist, weil ich meine, die arbeiten ja auch viel, ne? Die sind ja dann manchmal auch ein bisschen beladen von den vielen Energien, die müssen auch wieder gereinigt werden. Mindestens müssen sie ab und zu geräuchert werden. Erstmal gab es die Zuordnung zu den 7 Planeten. Und dann war eben klar, wie ich vorhin schon sagte, dass erstmal nach der Farbe das zugeordnet wurde. Und dann hat man das ein bisschen ausgedehnt auf die 10 Planeten. Und dann ist man schon ein bisschen aus der Tradition gekommen und musste die wieder neu zuordnen. Und manche Dinge sind dann nicht sehr überraschend, dass man dann denkt, ja, ein schwarzer Stein wird dann über dem Pluto zugeordnet und so, ihr werdet euch noch wundern, dass ein schwarzer Turmalin jetzt hier bei uns den Fischen zugeordnet ist. Wundert ihr euch jetzt schon? Nein, ihr wundert euch nicht. Nö. Okay, gibt es bis hierhin Fragen? Kann ich gerade weitermachen?
Der weiße Salbei, das ist wieder dieser indianische auch, ne?
Ja, das ist eigentlich eine Beifußart. Aber wie gesagt, man kann auch Gartensalbei nehmen, aber dieser weiße ist eigentlich ein Beifuß, ist aber nicht das gleiche wie unser Beifuß. Ist eben Wüstensalbei und Punkt, kann man aber kaufen. Der brennt auch viel länger, da könnt ihr nur 2-3 kleine Blättchen nehmen, der brennt sehr lang.
Und durch das Räucherer mit dem Salbei?
Ja.
Auch das Salbei für den Garten?
Auch, ja. Ja, ja. Und da gar nicht mit Kohle, sondern direkt anzünden.
Sehr streuchend.
Ja, immer trocknen. Ja, ja, die hängen bei mir in Büscheln oben am Geländer, am Büro hängen die ganzen Büschel. Thuja, Salbei, Thymian, Rosmarin. Und dann brösel ich mir die immer.
Thuja?
Thuja ist sehr gut. ganz wunderbar. Eine Mischung aus Salbei, Thuja, ganz bisschen Weihrauch. Ist eine ganz gute Mischung, da kann man Geister vertreiben und auch gute holen. Die Bösen vertreiben und die Guten reinholen. Naja, gut, was macht man beim Räuchern? Man befreit den Pflanzengeist aus der Pflanze. Also jede Pflanze hat selbstverständlich auch einen Geist, einen heilenden Geist oder einen Geist, der ein bestimmtes Thema in sich birgt. Und beim Räuchern befreie ich diesen Geist aus der Pflanze und der geht da praktisch direkt in meine Aura. Damit ist das auch eine Heilkunde letztlich. Na, vielleicht kommt als nächstes Thema das Räuchern und die Astrologie. Ja, weil da verstehe ich mich ganz gut aufs Räuchern. Gut, mache ich eine ganz kurze Pause.